Moin.
Moin.
Moin. Psychologen beim Frühstücken aus dem Blog.
Ja. So, und du?
Ist der Körper noch heiß?
Bitte. Einfach ein bisschen wärmer.
Na, Mäuschen, was willst du haben? Dunkles Brötchen oder helles Brötchen?
Pimmelbrötchen.
Pimmel. Ich habe auch ein Pimmelbrötchen.
Ah, nee, warte mal, das esse ich nachher mit Pflaumenmus.
Okay.
Ich nehme dunkles.
Ein dunkles Brötchen. So, bitteschön.
Oh, danke.
Riech mal.
So
ja. Ah.
So. Es gibt nichts Schöneres, Leute, als morgens in diese noch warme Brötchentüte zu riechen. Oh, das riecht. Das ist ein Geruch, das ist so ähnlich wie Kaffee, ne?
Ja.
Ich glaube, wir werden als Kinder oder irgendwann im Laufe unserer Sozialisierung werden wir wirklich wie Pavlovsche Ratten auf Brötchen oder Brot und Kaffee geeicht.
Ja.
Da sind wir wie diese kleinen Versuchsratten. Immer die Nase nach vorne und immer diesem Duft nach.
Achtung, Klugscheißer-Alarm. Pavlov hat mit Hunden gearbeitet, nicht mit Ratten. Nur weil du zufälligerweise mit Manfred liiert bist.
Meiner Plüschratte?
Entschuldige bitte, ist nicht jedes Tier eine Ratte.
Du bist viel zu kleinlich.
Es ist nicht
Pavlov hat sich Ratten angeguckt.
Echt?
In so einem großen Labyrinth und so.
Hat er es auch gemacht?
Mit der Futterklappe.
Ich kenne immer nur das mit dem Hund und der Klingel und dem Sabbern.
Ja, das ist ja deins, ne?
Ja.
Und wenn du das Klappern des Kühlschrankes
ja, dann fange ich an zu sabbern.
Dann fängt er an zu sabbern. Moin, Leute.
So, moin.
Ihr merkt, wir sind mitten beim Frühstück.
Aber sowas von und hochintensiv, intellektuell
ja.
Kamen wir bei Kaffee. Und ja, ich war Odin, mein Lieblingsbäcker und Gasthaus hier bei uns um die Ecke, hat ja am Wochenende schon ab 7 Uhr geöffnet, Samstag
zum
Sonntag.
Ja, da bist du also praktisch mit dem ersten Feger reingefegt.
Wie ein geölter Blitz. Ich war aber nicht ganz der Erste. Es war schon jemand vor mir, aber ansonsten so ziemlich.
Und jetzt haben wir uns das richtig nett gemacht. Wisst ihr, was wir heute Morgen essen? Wir haben zwei Sorten Ziegenkäse.
Ja.
Oh, der eine ist so mit Kräutern und Knobi und so ein bisschen, eher so frischig. Und der andere ist so ein, ja, wie nennt man den Creton de Chèvre, die kann man auch prima überbacken.
Ja.
Und, so.
Und dazu haben wir ein paar Träubchen. Ne? Ich werde euch das mal demonstrieren.
Für die kleine Maus hier.
Na, sie redet von sich.
Feigen.
Ja.
Oh, das schmeckt übrigens auch super. Feigen und, sag mal schnell,
Käse.
Schafskäse.
Ja.
Und den gebröckelt da drüber und dann vielleicht auf so einem Flammteich, weißt du, wo man eigentlich einen Flamm mitmachen kann.
Oh, Leute.
Und dann ein bisschen Rosmarin und ein bisschen.
Also wenn ihr jetzt nicht Hunger bekommt, Appetit bekommt, weiß ich auch nicht.
Überbacken, so.
Ja.
Und dann das mit Akazienhonig essen.
Nee. Oh. Das heißt ja, es heißt ja Psychologen beim Frühstück. So,
ja, und worum also, geht es heute? Entscheidung. Und wir haben uns heute Morgen für das üppige Frühstück entschieden.
Ich entscheide mich ja ständig, esse ich oder esse ich nicht.
Ja, die Essigdiät
ist Essig das. Die Essigdiät ist das. Also Thema Entscheidung. Leute, das ist echt kompliziert und jeder mischt damit in diesem Psychobereich. Natürlich die Psychologen, vor allen Dingen die Verkaufs-, die Werbepsychologen, weil die wollen ja immer nur das Beste von dir, nämlich deine Knete, deine Asche, deine Säure verdiente und dann wollen sie natürlich die Entscheidung möglichst klar machen.
Dass und beeinflussen, du mit
dem Produkt A und Produkt A. Und da gibt's so klar, also ach, das ist schon fast peinlich, ne? Aber das, so Sachen wie ein Preis, also du möchtest gerne, dass der Kunde ein Sonderangebot kauft. So, und dann hat man rausgefunden, dass es richtig geil ist, wenn du den regulären Preis ganz groß machst auf deinem Schild, das durchstreichst und den kleinen Preis ganz klein darunter, weil das Gehirn nimmt das denn auch so wahr, das nimmt wirklich diesen kleinen Preis auch als klein wahr und günstig wahr und den großen Preis, oh, der ist ja durchgeschrieben, zack, weg. Ja, versteht ihr? So, damit beschäftigen sich Kollegen, ne?
Ja, für die,
muss vielleicht auch gemacht werden, weiß ich nicht.
Ich weiß es nicht, aber Leute, es wundert ja schon keinen mehr, dass wir in einen Laden gehen und zahlen Euro 99 oder 2,99. Selbst bei Klamotten, sowas wie 64,95.
Ja.
Also es hört sich dann natürlich erstens gut kalkuliert an, als ob jemand genau kalkuliert hätte. Und es sieht immer anders aus. Die Zahl ist kleiner. 2,99 ist noch nicht ganz 3.
Genau.
Das machen wir auf der Waage auch.
So,
69,5 ist noch nicht.
Ist noch nicht 70 oder so. Ne?
Ja.
Aber auch so andere Sachen, wenn du noch mit echten Menschen zu tun haben solltest, die dir was verkaufen wollen. Weißt du, Geier, du willst hier ein neues Auto kaufen, einen neuen Computer kaufen, irgend so ein Kram. Dann sagt ein gewiefter Verkäufer nicht, das Teil kostet 3.500 Euro, sondern du kannst es für 3.500 haben. Es ist ein Unterschied. Unser Gehirn ist da leider ein bisschen dusselig. Unser 3,5 ist schon besser als 3.500. Und so lernen das denn so Verkäufer im Verkaufstraining solche kleinen Tricks. Mhm. So, ne?
Ja, ich mache Ihnen ein Angebot. Sie haben heute besonderes Glück. Mhm. Irgend so ein Krempel.
Mhm.
Und was ganz, also diese, ihr kennt doch die auch sicher, diese, so Leute, die irgendwo in irgendwo stehen und so besondere Artikel anpreisen.
Ja,
oder
Teleshopping
oder
ja,
sowas.
Ja, ja.
Die können das ja, ohne zu lügen, hätte ich fast gesagt, ohne rot zu werden, die können das ja stundenlang, diesen Kram.
Ja,
ne?
Ja, ja.
Und heute, und dann lege ich ja noch ein drauf. Und nur heute gibt es noch das Sonderangebot 2 zum Preis von einem. Und
das ist der Arlie-Dieter-Effekt. Wer von euch schon mal auf dem Fischmarkt in Hamburg war, wir waren da Jahrzehnte nicht mehr, aber früher, und ich hoffe, es gibt den immer noch, Arlie-Dieter, ne? Arlie-Dieter hat denn da auf so einem Anhänger steht er denn, und dann kriegst du hier noch ein Aal. So, und zum Aal kriegst du noch ein Dorsch, und dann kriegst du noch ein Diss, und dann kriegst du noch ein das, und das alles zusammen so, und für so, und dann kriegst du dafür für einen Zwanni.
Ja. So. Das machen ja heute aber auch andere. Also du kaufst eine große Tüte und nur heute gibt es noch dann die Bratwurst dazu oder keine Ahnung, den Käse sowieso.
Ja.
Das ist so eine Verkaufsmaschine. Und wenn du richtig so eine Waffeltüte oder was es da gibt, und du hast natürlich das Gefühl, du hast das preiswert gekauft. Ja klar,
das musst
wenn du es an einzeln zusammenkaufst, hast du auch ein paar Cent gespart.
Ja.
Dass der aber natürlich im Einkauf, weil er große Mengen kauft, schon richtig gut dabei fährt, der macht ja noch Gewinn.
Ja, dann macht das dann nachher die Masse, ne? Mhm. Aber ich bin auch, nee, darauf gefallen nicht, aber du, Andi hatte gesagt, was hast du da gekauft? Also es gibt einen Weinhändler, da habe ich schon mal ein paar Weine gekauft, die sehr gut waren, sogar deutsche Weine, so wirklich. Und wir beide trinken nicht viel Wein, aber wenn, dann gerne auch so eher trockenen Weißwein, mögen wir sehr gerne. Und da wirklich dieser Weinhändler meines Vertrauens hat mir eine E-Mail geschickt mit dem super Sparpaket. Wirklich. Du kriegst also für 50 Euro kriegst du 6 Weine, dazu noch 2 Gläser, ganz tolle, die haben wir auch schon, die sind wirklich gut. Und dazu kriegst du noch so eine große Flasche,
eine Magnumflasche
Rotwein, so der Aussicht nicht schlecht. Und das alles zusammen, eigentlich für die Hälfte von dem, was die Sachen normalerweise kosten. So, was hat der kleine Tilly gemacht? Ding, 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 PayPal, zack und rums und.
Da hat das total gewirkt. Also ich trinke ja so gut wie gar nicht, weil ich das mit den Medis nicht abkann. Ich war noch nie so schnell so preiswert betrunken.
Also das ist gut.
Wirklich ein Schluck und
das
ich merke
ja, und ich muss mal den rechts.
Und, ja. Aber ich bin ein anderer Typ. Also, ich hätte mich davon ja nie verlocken lassen, sondern ich hätte die eine Flasche gekauft von dem, den ich richtig toll finde.
Ja.
Mein Lieblingswein.
Ja.
So, weil es ist ja wie immer, bei solchen Sonderangeboten sind dann auch 3 Flaschen, wo du sagst, naja.
Naja. Dann kannst du ja mal ausprobieren.
Du magst das ja, ist ja auch
gut
so. Aber da sind wir dann doch schon manchmal anders. Also.
Ja, und eigentlich wie fast immer, ja, es spricht vieles für dich. Denn lieber die 50 Euro in 2 gute Flaschen Weine, die wir kennen, anstatt 6 Flaschen, wo du hast recht, vielleicht von den 6 Flaschen 4 ganz gut sind und 2.
Ja, das ist so ein bisschen,
aber so, ich
das ist immer
da,
so die Frage. Und da sind wir wieder bei der Frage, wie entscheidest du dich? Und
ja.
Da müssen wir erstmal anfangen, was heißt denn überhaupt entscheiden?
Ja.
Entscheiden ist ja immer, es setzt ja voraus etwas, was wir Menschen immer zu und dauernd machen.
Mhm.
Das ist so, und man nennt das inneren Dialog.
Mhm.
Das heißt, du diskutierst und redest ja im Grunde die ganze Zeit mit dir selbst.
Mhm.
Mache ich das? Wie finde ich das? Wir reflektieren mit uns selbst, wir diskutieren mit uns selbst und wir machen im Grunde vor Entscheidung oftmals so eine Pro- und Kontraliste im Kopf. Und wenn wir da nicht so richtig klar werden, dann rufen wir noch andere Körperteile dazu,
nämlich?
Wie zum Beispiel den Bauch oder das Herz. Also so nach dem Motto, wie wäre denn meine Bauchentscheidung? Die Kopfentscheidung sagt ja, der Bauch sagt nein. Worauf verlassen wir uns?
Scheiß drauf, der Klügere gibt nach.
So. Ja, oder scheiß drauf, das, was macht mehr Spaß hat. Aber wie entscheiden wir uns eigentlich? Also was wäre normalerweise, wenn wir nicht gerade scheiß drauf sagen, was ist denn so im normalen Fall im täglichen Leben die Entscheidung? Und das Interessante ist ja auch, wenn man sich, und das macht, glaube ich, jeder Mensch mal irgendwann, dass er mal so überlegt, all die Entscheidungen, die ich getroffen habe in meinem Leben, egal ob in der Kindheit oder später oder wie auch immer, haben mich zu dem Punkt geführt, an dem ich heute, jetzt, zu diesem Zeitpunkt bin.
Mhm.
Jede kleine Abweichung, hätte die mich woanders hingebracht? Oder hätte die Summe, ganz egal, was ich entscheide, mich anyway zu diesem Punkt heute gebracht? Das ist so ein interessantes Gedankenspiel.
Mhm.
Deshalb sind ja auch so Zukunftsvisionen oder solche Verschwörungstheorien oder Science-Fiction Szenerien interessant. Paralleluniversum.
Hm.
Was wäre passiert, wenn eine andere Entscheidung gefallen
wäre? Hm.
Wir können sicher sein, es wäre so, dass wenn irgendeiner in der Vergangenheit, ein Mensch, den wir gar nicht kennen, irgendeine Entscheidung anders getroffen hätte, hätte unser Leben eventuell, ohne dass wir es wissen, ja auch ganz anders ausgesehen. Weil die menschlichen Geschichten verzahnen sich ineinander.
Ja, wir hängen alle miteinander irgendwie doch über ein paar Ecken zusammen, ja. Na?
Nicht zuletzt sehen wir das an der Genetik, denn wir alle haben bestimmte, die einen mehr, die anderen weniger, aber wir haben Urgene, also die immer noch gelagert sind aus der Neandertalerzeit und Steinzeit und andere. Es gab ja nicht nur den Neandertaler, sondern viele verschiedene Menschen, genauso wie es verschiedene Erfen gab, gab es auch verschiedene Menschentypen.
Logisch.
Und da hat sich dann immer irgendwas rauskristallisiert.
Ja.
Und das ist irgendwie interessant, ne? Wie entscheiden wir uns eigentlich? Und es gibt Leute, die sind sehr, die nennen wir dann immer risikobereit. Die entscheiden sich ziemlich schnell und gehen auch Risiken dabei ein. Die diskutieren nicht so lange mit sich selbst und haben auch nicht solche Ängste davon. Andere sind sehr zurückhaltend und sehr vorsichtig bei ihren Entscheidungen. Und das Interessante ist ja, dass keins besser ist. Es ist nicht besser, wenn man risikobereit ist. Und in unserer Gesellschaft wird das immer so hingestellt.
Mhm.
Aber im Grunde genommen ist es heute viel sinnvoller, nochmal richtig zu überlegen, hinter den oder über den Tellerrand zu gucken, hinter die Kulissen und zu sehen, was bringt mir diese Entscheidung langfristig eigentlich?
Mhm.
Wir wollen ja, also die Gesellschaft oder die Geschäftemacher wollen, dass du dich spontan zum Konsum entscheidest.
Mhm.
Aber brauchst du wirklich diesen Artikel? Oder ist es nicht besser, du kaufst jetzt nicht jeden modischen Artikel, der jetzt gerade auf den Markt kommt, und kaufst dir ein Ding, was wirklich dann auch unkaputtbar ist? Macht ja langfristig mehr Sinn. Aber damit kann man nicht so viel Gewinn machen.
Mhm.
Also, was ist, ne? So.
Mhm.
Ist so ein tägliches Brot, was wir haben.
Und zwar 1000, ich weiß nicht, es gibt so Zahlen, aber die finde ich irgendwie doof. Also, aber wir fällen am Tag natürlich Tausende von Entscheidungen im großen und auch im kleineren Rahmen. Ne?
War das nicht so, alle 3,5 Sekunden müssen wir uns
entscheiden? Ach, irgendwie sowas.
Aber wenn ihr euch mal selber beobachtet,
gucke
ich nach links, gucke ich nach rechts. Ziehe ich das jetzt an, ziehe ich es aus? Nehme ich die Weintraube, nehme ich sie nicht? Wir fällen ja auch viele Entscheidungen unbewusst.
Mhm.
Also die jetzt nicht bewusst ablaufen, wenn wir essen zum Beispiel.
Mhm.
So, nehme ich noch einen Schluck Kaffee? Also meistens geht es so
meistens doch.
Unbewusst. Du merkst nur, oh ja, könnt mal wieder und zack rein. Ne?
Und da haben wir schon so einen Punkt. Und da streiten sich tatsächlich die Schulen auch in der Psychologie. Ich reiche das mal rüber. Moment, an die Kaffee, die Weintrauben.
Ja.
So. War als erstes das Gefühl da oder war als erstes der Gedanke da? Ist wie Huhn und Ei, ne? Mhm. Erstes Huhn oder erstes Ei. Da gibt's eben zum Beispiel die psychoanalytisch orientierten Kollegen, die sagen ganz klar, als erstes kommt das Gefühl. Schon von der Evolution her, als erstes war das Gefühl da und danach kam der Gedanke. Ne? Und von daher, emotionales Essen zum Beispiel, weil wir gerade dabei sind, dieses, du gehst hungrig, mit hungrigem Magen gehst du einkaufen, geh davon aus, du kaufst viel mehr und alles Mögliche ein, als wenn du satt einkaufen gehen würdest. Deswegen also eine so eine Sache, um einigermaßen Entscheidungen vernünftig zu fällen, was Einkaufen angeht, gerade was Lebensmittel angeht, bitte erstmal ein bisschen was essen, damit es satt ist, damit dein Gefühl, und Hunger ist ja ein Gefühl, was extrem existenziell auch ist, damit das erstmal ein bisschen Ruhe hat. Und man nennt das jetzt, Achtung, Psychologie, Kongruenzeffekt. Der Kongruenzeffekt ist, bedeutet, Kongruenz heißt ja so übereinstimmen. Du bist kongruent als Mensch, wenn deine Gefühle, deine Mimik, das, was du sagst, wenn all das zusammenpasst, dann hast du das Gefühl, jo, der Gegenüber, der ist kongruent, der ist echt. Also, wenn du mit hängendem Magen, mit grummelndem Magen einkaufen gehst, dann ist der Kongruenzeffekt der, dass du eben ganz viel einkaufst, damit du dann Nahrung bekommst und damit du dann auch satt wirst.
Ja, weil du natürlich auch dann Appetit entwickelst. Und jedes Mal, wenn du irgendwas zu essen siehst, denkst du, oh, das könnte jetzt schmecken.
Ja.
Das ist auch lecker.
Ne? Oder dieses kennt ihr doch beim Bäcker, zum Probieren irgendwas zu und sonst so. Kleinigkeiten, ja, dann logisch. Das heizt sich erst einmal so richtig an. Und mit einem gewissen Wahrscheinlichkeit wirst du dann auch noch das Brot oder das Teilchen, was sie da angeboten haben, dann noch kaufen. So, ne? Also, und da ist ein Punkt. Also kommt zuerst das Gefühl oder zuerst der Gedanke. Die Verhaltenstherapeuten, die sagen ganz klar, nein, 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 nein. Zuerst kommt der Gedanke. Und der Gedanke löst das Gefühl aus.
Wie meinst du das denn jetzt? Was heißt zuerst?
Zuerst, also kommt der Gedanke, ich hätte jetzt Bock auf...
wann? Was meinst du damit? Jetzt in der Entscheidungssituation oder
nee,
in einer Situation?
In einer Situation. In einer Situation.
So meinst du das?
Ja, genau.
Also ich... Gut, also ich sehe die Marzipankartoffel.
Mhm.
Aber ich meine, dann... also der Samba, der ist ja schon da, bevor du überhaupt sagst, Marzipankartoffel.
Genau. Ne? Wie wir jetzt auch schon wissen, dass Marzipan-Sachen, also Weihnachtssachen jetzt schon in einigen Einkaufswesen sind. Jetzt schon, ja. Wir haben noch nicht mal Oktober. Aber das ist so. Und die Verhaltenstherapeuten sagen dann achte auf deine Gedanken. Weil die Gedanken bestimmen deine Gefühle. Und wenn du sozusagen sehr wach bist und auch sagst, ich denke jetzt nur, dass ich XY haben muss oder dass ich hungrig bin oder wie auch immer, dann kannst du damit dann auch deine Gefühle beeinflussen, indem du sagst, es ist Quatsch. Ne? Oder ich weiß ja, ich bin hungrig, weil ich jetzt seit 3 Stunden irgendwie nichts gegessen habe. Das wird sich aber bald widerlegen. Deswegen brauche ich jetzt hier nicht ein halbes Schwein auf Toast kaufen.
Aber das ist doch Quatsch. die Gedanken, die ich habe, damit kann ich dagegen angehen.
So.
Ich kann mit Vernunft gegen meine Gefühle angehen. Aber die Gefühle sind doch da. Wenn ich die Weihnachtssachen jetzt schon sehe, dann freue ich mich auf diese ganze Zeit. Ich sehe Kerzenlicht, ich sehe Tee, ich sehe Schnee.
Vielleicht
ich habe diese Atmosphäre, weil ich solche Erfahrungen gemacht habe. Und bei mir in der Familie Weihnachten toll war.
Ja.
Der Nächste, der sieht das, der findet das aber gar nicht.
Ja.
Weil bei ihm das in der Familie überhaupt nicht toll war.
So.
Das heißt, der sagt, der hat es da schön nicht einfacher, an den Sachen vorbeizugehen und sagt nur, die haben Knall im September Weihnachten.
Ja.
Das reicht doch, wenn man es im November hinlegt.
So. Oder du bist gerade am Diäten und sagst dann, okay, ihr ganzen Spacken da, die sich die Jungunersteine und Koran, ihr werdet wieder irgendwie gefühlte 10 Kilo am Jahresende mehr drauf haben und ich nicht.
Aber das ist wieder etwas anderes, das ist wieder auf der Gedankenlichen
Ebene. Das ist kognitiv.
Ich meine ja diesen Moment, wo dein Gefühl mit dir durchgeht und du verstandesmäßig dagegen angehst.
Ja. Ich bin auch eher ein Freund da, zuerst das Gefühl, Gefühle haben tatsächlich ältere Wurzeln, ja.
Die sind auch eher auch. Da.
Die sind ganz fix da.
Guck mal, du
die sind
kennst
ganz,
das
also
auch.
Angst.
Ja.
Ja.
Angst ist eigentlich eines der ältesten Gefühle, die wir uns überhaupt vorstellen können.
Hm. Wobei Angst, also das Gefühl Angst muss ja auch ausgelöst werden. Das heißt, durch unsere Wahrnehmung, wir sehen, ein Auto kommt auf uns viel zu schnell zu. Ups, ich trete einen Schritt zurück. Mhm. Also das hat schon auch wieder was, das Zusammenspiel zwischen Kognition, also zwischen Gedanken und Wahrnehmung und dem Gefühl.
Aber in solchen Situationen setzt meistens der Verstand eher später ein.
Sinnigerweise auch.
Ja, meistens reagiert man auf sowas ja instinktiv. Du bist erstmal als Start stehen und dann, falls du dann das noch hinkriegst, kannst du irgendeine Reaktion machen, wie zusammenrollen.
Genau,
oder,
da wäre das Denken. Da wäre das Denken schon zu schnell. Bevor du denkst, bist du schon übergemangelt.
Weil das haben unsere alten Vorfahren, haben das ja auch schon gemacht, indem sie vorm Siegel Zahntiger oder Mammut irgendwo geflüchtet sind. Ne?
Aber dieses, gut, das ist so dieser, und da gibt es eben verschiedene Denkfehler in der Psychologie, die man so rausgefunden hat, wie dieser Kongruenzeffekt. Da gibt es auch sowas, das nennt man Bestätigungsfehler. Also wenn wir uns ein Bestätigungsfehler, ich kann noch nicht zu früh. Bestätigungsfehler. Oh, das ist anstrengend, deutlich zu reden. Ja. Finde ich. Also das heißt, wenn du dir eine Meinung über jemanden gebildet hast, jetzt meine ich nicht Sachen, sondern du hast dir eine Meinung über einen Kollegen oder über einen Freund gebildet und du findest ihn ganz toll, dann wirst du automatisch auch ihm andere gute Eigenschaften zuschreiben. Das hat man bei Lehrern übrigens herausgefunden. Ne? Also wenn Lehrer einen Schüler, der ansprechend aussah, oder eine Schülerin, die nett aussahen und so, die ganz automatisch bekamen die im Schnitt bessere Noten, weil ist ja so ein gepflegter, netter Mensch und kleiner und so weiter und so fort. Der wird auch bestimmt, das ist bestimmt auch ganz klug und ganz fleißig und ganz so. Und damit hast du einen Bestätigungsfehler, wenn du das einmal so gemacht hast. Anderer Begriff in dem Zusammenhang, der sogenannte Halo-Effekt. Das heißt, dass du mit einer Sache fängst du an und sagst, der ist so oder die ist so. Und dann kommen die ganzen anderen Eigenschaften auch mit dazu, die du dazu dichtest. Egal, ob es stimmt oder nicht.
Davon lebt ja die heutige Welt. Mit ihrem Internet und so weiter. Die Menschen sind eigentlich nur noch vom ersten Eindruck und dann beschäftigt. Und von diesem Eindruck schließen sie dann ja auch auf die Person.
Ja.
Was natürlich so irgendwie im Promiland richtig doof ist. Die meisten Schauspieler sind Schauspieler. Das heißt, die schlüpfen in eine Rolle.
Ja, süß, ne? Das heißt, den mag ich nicht, weil der ist ja immer so böse.
Nee, der kann bloß sehr gut. Oder hat zufällig in einem Film den Bösen gespielt. Wenn du genau nachfragst, merkst du auch, die haben einen Film gesehen und da hat dieser Schauspieler einen Bösewicht gespielt.
Nee, den mag ich nicht.
Nee. Also das ist Quatsch, ne?
Ja, da musst du auch als Schauspieler aufpassen, dass du nicht plötzlich, gibt ja ne, Charakterdarsteller, die sagen, nee, der kann nur irgendwie den Bösewicht oder nur den Liebhaber oder nur den so spielen.
Was ja natürlich auch Quatsch ist, weil die meisten Schauspieler können viel mehr. Aber,
natürlich.
Das dauert erstmal, bis sich das so durchgesetzt hat, bis man jemanden auch in verschiedenen Rollen gesehen hat und akzeptiert. Darum werden die meisten ja auf irgendeine Art von Rolle dann festgelegt, weil sie das eben sehr glaubhaft rüberbringen.
So.
Du gar nicht darüber nachdenkst, dass der vielleicht privat ganz anders ist. Mhm. Genauso ist es aber auch mit allen anderen Personen. Also wenn du deine Kollegin jeden Tag im Büro siehst und die ist tough und die setzt sich da auseinander und macht und tut, dann kannst du dir nicht vorstellen, dass die abends zu Hause liegt auf der Couch und sich kaputt weint, weil sie Angstattacken hat oder weil sie mit der Trennung überhaupt nicht klarkommt oder sowas. Also die Vielschichtigkeit des menschlichen Charakters geht uns allen eigentlich so ein bisschen flöten, weil wir eigentlich immer nach dem Urteil, was wir als erstes so sehen.
Ja, genau.
Dieser erste Eindruck.
Der berühmte.
Und so, der bleibt bei uns schon ziemlich hängen.
Aber bleiben wir nochmal, das finde ich gut, anhand dieses Schauspiels, das immer dem Bösewicht spielt. Es gibt noch einen anderen Effekt, der unsere Entscheidung beeinflusst, der Mehr-Exposure-Effekt. Also mehr heißt also ständig, also häufig.
M-E-R-E geschrieben.
Genau so. Exposure, also wie nennt man das? Also Beispiel, also diesen einen Schauspieler, der immer den Bösewicht spielt, in der Serie meinetwegen, den siehst du jeden Tag. Und jeden Tag ist er irgendwie böse und doof und so. Und somit
das heißt, öfter auftreten, das Ganze.
Genau. Und so ist es dann
also
auch.
Also je öfter du irgendwas siehst, mehr Exposure,
genau,
umso mehr haut sich das rein.
Ganz
deshalb
genau
sind die Leute ja auch glücklich, die Werber, wenn sie ihre Werbung 100.000 Mal
natürlich
trinken können.
Natürlich.
Wir haben neulich gesagt, selbst wir können uns Kichimea nicht mehr entziehen. Weil es wirklich in jeder Ecke, überall.
Meinst du Kichimea Pro?
Ja, also das mit dem Pflastern im Hintern.
Am Darm, dass ich dann.
Ich will keine Pflaster im Hintern.
Ich auch nicht. Ich finde es eklig. Aber allein, dass wir da beim Frühstück drüber reden, heißt ja, die haben. Glaubt es. Es so ein Werbespot kostet ein Schweinegeld. Da sind, ich weiß nicht, wie viele Hunderte von Menschen, inklusive Psychologen, die das durchkauen. Mhm. Da wird das erstmal getestet, dann Versuchspersonen kommt, da kommen wir zum richtigen Ergebnis, bis es dann irgendwann mal gesendet wird. Also ganz, ganz vorsichtig. Aber dieses Ding, also je öfter, genau, Werbung, ne? Je öfter du ein Produkt natürlich schaltest, möglichst zur gleichen Zeit, umso mehr bleibt es dann im Kopf hängen. Und wenn du dann die Auswahl hast zwischen verschiedenen Produkten, und da gibt es dann das eine Produkt,
den was Namen in der hast du Welt, schon mal Mama gehört.
Ich schwöre es euch. Mit hoher Wahrscheinlichkeit werdet ihr, auch wenn viele sagen, nein, davon bin ich unabhängig. Vorsichtig. Und das ist eigentlich auch der Sinn jetzt auch von unserer Sendung, sich wach zu machen, aufmerksam zu machen, dass man Entscheidungen so fällt, dass man nicht in diese Fallen reintritt, sondern wirklich bewusst.
Mhm. Oder aber, wenn in die Falle, dass einem das klar ist. Das heißt Falle, dass man sich bewusst dafür entscheidet.
Ne? Jo. Oder ich sitze im Restaurant, gibt es auch einen Effekt, das heißt Verlustaversion. Ich sitze im Restaurant und irgendwie die Speisekarte, nichts von dem, was da ist, ist irgendwie doll. Jedenfalls spricht mich da nicht so richtig an. Also sage ich mir, okay, ich nehme so das billige Gericht, die Suppe oder ich weiß nicht was. Weil wenn die nicht schmeckt, dann bezahle ich nur 5 Euro anstatt ein teures Gericht für 20 Euro. Dann ist der Verlustaversion, ist der Verlust nicht so schlimm. No? Und so kannst du das auch. Also so fallen wir dann mehr oder weniger Entscheidungen.
Deshalb hat ja auch Speed-Dating so einen großen Effekt oder überhaupt so ein Dating.
Ja.
Du hast ja noch nicht so viel investiert.
Ja.
Du triffst dich kurz, du checkst einmal kurz ab und angeblich siehst du dann ja gleich oder hast gleich ein Gefühl, da mit dem möchte ich nochmal unterhalten oder nicht. In der Realität sieht das ja anders aus.
Ja.
Wenn du Es gibt ja Menschen, die können sich zu Anfang überhaupt nicht leiden.
Wir beide, eigentlich auch nicht.
Ja,
am Anfang.
Nur
total nicht leiden, nicht, aber.
Aber irgendwie doof.
Aber
finden.
Irgendwie so verliebt waren wir nicht so wirklich. Ich fand es ja auch so doof.
Oh, so eine Ökoschnelle.
So eine Modepüppchen. Ne?
Ja, und das war auch voll daneben.
War auch.
In beiden Fällen war es voll daneben, weil Tilly ist überhaupt. Natürlich ist er naturbewusst und ist. Ja, klar, aber er ist jetzt kein, wie soll ich sagen, so jemand, der jetzt am liebsten auf dem Hof mit selbstgesponnener Wolle lebt und die Füße knetet und morgens die Klangschale berührt.
Ja, früher haben so.
Selbst das wäre noch okay, aber.
Männliche Kommilitonen von mir damals, so 80er Jahre, die haben dann im Hörsaal Socken gestrickt. Oder Schals gehäkelt. Leute, geht nicht. Bekomme ich bis heute, würde ich es nicht zustande bekommen. Also das geht rein motorisch, geht das bei mir nicht.
Auch
nicht
du hättest hin. Mir gerne mal einen Schal stecken können. Ich bin sehr beruhigt. Das wäre ein Kunstwerk.
Wie kommen wir da jetzt drauf? Weiß ich gar nicht.
Kommen wir wieder raus aus dieser Ecke?
Ja, weiß ich auch nicht. Also, dann, wir machen mal einen Cut, indem wir sagen, es gibt auch sowas wie einen Reaktanzeffekt. Mein Lieblingsbeispiel, weil ich damals auch drin geprüft wurde. Genau, was ist der Reaktanzeffekt?
Ja, ich werde hier auch öfter geprüft auf meine Reaktanz auf den.
Ich sagte ja. Reaktanzeffekt ist, wenn jemand sagt, das musst du kaufen. Der Bäcker, der sagt, ich habe hier ein Brot, das ist ganz neu. Und das kostet nur 1 Euro. Und das musst du unbedingt kaufen. Vergiss ein anderes Brot für 4,90, das für 1 Euro, das nimmst du mit. Da ist bei dir in der Regel so ein kleines Männchen, was er war, das kann ja irgendwie nicht angehen, das glaube ich nicht, da ist irgendwie Schrott drin. Ich verzichte mal auf dieses Billigbrot, ich nehme das Brot, was mir schmeckt und was ich immer nehme. Heißt, du möchtest gerne die Entscheidungseinengung, die so ein Verkäufer hat, und er sagt, das musst du kaufen, das musst du kaufen, brichst du auf, du willst die Entscheidungsfreiheit wieder haben und machst genau das Gegenteil von dem, was er tut. Also,
das kennen alle Eltern, wenn ja. sie sagen nein. Und das Kind sagt, Mama, eins oder genau. so. Und du sagst, nein.
Fass
und
nicht an die Steckdose.
Ja, und schon hat der Kleine
so,
eine Dauerwelle. Also Vorsicht, ne? das ja. kennen wir alle.
Ja.
Wenn euer Chef euch sagt, und das und du hast dies, dass du innerlich so einen Widerwillen hast.
Ja.
Und wenn du ihm seinen Kaffee bringst, dann spuckst du rein. Das ist so, wir neigen dazu.
Ja.
Wir neigen dazu, Dinge, zu denen man uns zwingen will, absichtlich abzulehnen. Also deshalb.
Und du ganz toll. Also Annika hast es, wenn dir jemand, also ich, egal wer, wenn man dich zu etwas zwingen will oder die Entscheidung abnehmen will. Deswegen mögen wir beide auch nicht, also so Gruppenreisen. Wir haben es einmal vor Jahrzehnten in China gemacht, weil wir diese blöde Mauer sehen wollten. Und wir waren allein mit dem Rucksack da unterwegs und kamen da irgendwie nicht hin und mussten uns da so Natur anschließen.
Wir waren zu Tode genervt.
Ja, nachher. Waren wir. Das waren wir wirklich.
Weil also, der natürlich erstmal das tut, was alle Gruppenreisenden taten. Mh. Oder dieser Führer oder sowas, wie man das nennen will, der Reiseführer, der fuhr natürlich mit uns erstmal zu dieser Terrakotta-Armee.
Ja, das war
da
toll.
Hatten wir nicht genug Zeit, uns ja. das anzugucken, weil ja. das hätte mich ja nun sehr interessiert.
Ja.
Und das ist richtig, da gibt es auch ein Museum dazu.
Mh.
Und so das in Ruhe anzugucken. Und dann ging es weiter als nächstes in einen großen Shop, um erstmal ordentlich einzukaufen.
Mhm.
Und da haben wir draußen gesessen in der Sonne,
ja.
weil wir wollten keine Touri-Geschichten einkaufen, warum ja. sollten wir?
Ja.
Ja. Und ich glaube, dann war es zu spät, um noch an die Mauer. Wir haben die Mauer nie gesehen.
Nee.
Wir haben verschiedene Wege versucht und wir sind immer gescheitert, weil irgendwas dazwischen kam. Und wollten wir hinfahren, dann haben wir die Leute vom chinesischen Zirkus kennengelernt,
ja.
bei denen wir dann eingeladen waren.
Ja.
Und das war doch viel spannender als die chinesische Mauer.
Die bleibt noch ein paar Jahre.
Die steht auch so rum.
Die steht auch ohne uns so rum.
Ja.
Aber so, also wir beide reagieren sehr allergisch darauf, wenn man uns was andrehen will oder sagen will. Da geht bei uns Reaktanzeffekt, funktioniert prima.
Mhm. Das kennt ihr alle. Mhm. Jemand sagt, du machst jetzt das und das und das Einzige, was dir einfällt, ist zu sagen, wieso? Warum?
Ja.
Hey?
Ja.
Oder, wenn es ganz schlimm wäre, zu sagen, ne? Du, hallo? Hm. Bin ich hier jetzt ein Hausklave oder was jetzt gerade?
Wobei ich sag manchmal, also da sind Annika und ich auch unterschiedlich. Also ich koche ja im Moment relativ viel. Und aber auf Anleitung, mit Anleitung von Annika, weil die einfach 1000 Jahre mehr Erfahrung hat im Kochen als ich. Und das ist faszinierend, wirklich. Sie sagt, sie kann mir genau sagen, pack da noch einen Teelöffel das und einen halben Teelöffel so. Leute, ohne dass sie das abschmeckt, und es schmeckt nachher immer, hat immer gut geschmeckt. Es war immer gut. Dann komme ich nochmal an und dann muss ich ein bisschen abspecken und dann sagst du noch ein bisschen so. Was ich sagen will, ist, also ich gebe
ja,
gerne.
Nun, ich schreibe ja auch Kochrezepte.
So, das kann die alles, ja. Die kann im Kochkopf, im Kopf kochen, also und schmecken.
Das mache ich im Krankenhaus.
Ja.
Das ist wirklich witzig. Ich sitze über dem Krankenhaus essen und denke mir nur immer, oh, was könnte man daraus machen? Und dann mache ich die Augen zu und dann koche ich.
Ja, toll.
Das lenkt mich prima ab. Bin ganz woanders.
Ja, ist schön. Nur was ich sagen will, ist, ich gebe da, was dich angeht, wirklich gerne die Verantwortung ab. Manchmal zu viel auch.
Aber noch was anderes, auch wenn du mir einen Computer erklärst und sagst, und dann drückst du das und dann drückst du das.
Besser ist, ne?
Ja, weil das ist etwas, das hat wiederum mit Kompetenz zu tun. Wenn du den anderen in seiner Kompetenz akzeptierst und du weißt, du bist damit, geht es nicht um deine Persönlichkeit oder irgendwas, sondern es geht um diese Sache, die er dir beibringen will oder die jetzt zu einem gemeinschaftlichen Ergebnis führen soll, dann kannst du das eher.
Ja.
Also wenn du jetzt arbeitest und dein Vorgesetzter, den du akzeptierst und du weißt, der hat einfach Ahnung von dem, was er tut, sagt du, es wäre besser, du packst das so und so hin oder du schreibst das so und so, weil, und jetzt nochmal hier oben und guck mal an der Stelle, dann tust du das und bist sogar glücklich und sagst, Mensch, toll, hab ich mich verbessert, alles gut. Da hast du auch nicht diesen Reaktanzgedanken und denkst, Mensch, geh doch bloß, wo der ist.
Also, ne? Genau. Also es hat viel, wie bei uns, viel mit Vertrauen und auch mit Erfahrung zu tun.
Mhm.
Es ist gut, auf Annikas Rat zu hören. Mhm. Es ist nicht so gut, nicht auf ihn zu hören. Und da kann man noch mal ein bisschen diskutieren hin und her, aber im Schnitt. Nun ist es bei uns aber so, weil ich weiß, du liebst mich und du willst, dass es mir gut geht, ja. dann vertraue ich. Und ich habe die Erfahrung über Jahrzehnte hinweg gemacht, dass es gut ist. Ja. Ne, weil du ein kluges Menschenwesen bist und du kannst viel denken.
Und wir wissen und einfach, wenn ich dir sage, mach doch das so und so, mhm. das ist eine Entscheidung, wo ich denke, sie könnte dir gefallen.
Genau.
Und du weißt ganz genau, dass es keine Entscheidung ist, die ich fällen würde.
Nein, nein.
Aber, weil ich ein anderer Mensch bin.
So
aber
ist es.
Das ist ja, das ist aber auch eine Entscheidungshilfe. Es bleibt dir ja immer noch völlig überlassen, was, ob du das tust oder mhm. nicht. Es geht um diese so, es kennt ihr, diese Befehlstöne. Ne? Mhm. Du machst jetzt das und das. Nö, nein. Da haben wir so einen inneren Widerwillen mhm. irgendwie. Das geht auch eine Runde gut. Manchmal, wenn man Angst hat, duckt man sich eine Runde. So lange, bis irgendwas passiert, was dann nicht mehr geht.
Ja.
Also da sind wir Menschen irgendwie komisch. Ne? Und dann treffen wir auch Entscheidungen, die risikoreicher sind, weil ja. wir einfach aus dieser Falle
ja, und wollen, dann ne? fragt man sich nach einer Scheiße. Warum hast du das gemacht? Nochmal kurz zu uns beiden. Wir beide, sage ich jetzt einfach mal, korrigiere mich, haben die Erfahrung gemacht, dass wir beide zusammen sind wir unschlagbar.
Ja.
Das heißt, wir beide zusammen, wenn wir beide unsere Energie und unsere Gedanken bündeln und dann fahren wir in der Regel auch gute Entscheidungen und dann haben wir auch die Energie und auch die Kreativität, Sachen, neue Projekte und sowas durchzuziehen. Wenn wir gegeneinander ankämpfen, das habe ich früher öfter mal gehabt, ne, wo ich wahrscheinlich irgend so ein männliches Ding, was da sagt, also ich kann das auch allein und ich mach mal und so und dann sagst du, bleiben wir beim Thema Kochen, Jung, ich habe Jahre, Jahrzehnte mehr Erfahrung als du. Also mach gerne deine eigene Erfahrung, aber
die musst du ja auch machen.
Ja, aber nicht unbedingt.
Aber nicht, wenn ich mitessen soll.
So.
Also, weil, Leute, ich bin ja ein Mitesser.
Ja, ich bin ein großer Mitesser.
In dem Fall ein großer Mitesser. Mhm. Und ich möchte ja natürlich, da wir beide das essen, dass ich es runterkriege.
Genau.
Und dann...
Ja. Dann ist es so. Wo wir das, wir machen auch da, da gibt es noch endlos für zu sagen, aber wir leben ja in einer Zeit, wo wir auch durchs Internet, Preisversuch, Vergleichsmaschinen, Rezensionen in allen möglichen bei Amazon und Co., wer sagt, wie, wo, was, wer gibt, wie viele Punkte, so, dass wir immer das Gefühl haben, wenn wir uns jetzt für eine Sache entscheiden, irgendwie einen Tag später oder zwei Tage später könnte wieder ein neues Foto auf dem Markt, was ja eigentlich noch besser ist. Also ich
ja, und das Ding ist noch woanders noch billiger.
Und noch billiger und sowas. Und dann ist es immer so, scheiße, hättest du doch noch ein bisschen warten müssen. Und da gibt's etwas, was unsere Freundin Christine herausgesucht hat, so aus der Recherche, nämlich das sogenannte, zum einen das FOBO, Fear of Better Option, FOBO genannt, gibt es einen Mann, einen Geschäftsmann, der Patrick McGuinness, hat nichts mit dem Getränk zu tun, Guinness wird ohne U geschrieben, genau, und der hat sich damit mit diesem auch FOMO, Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen, und da gibt es eben auch der FOBO, Fear of Better Options, also die Angst, es könnte dort noch was Besseres geben, besseren Partner, besseren Computer, besseres, ich weiß nicht was.
Und deshalb entscheidest du dich nicht. Du dödelst wochenlang rum. Du weißt genau, du brauchst einen neuen Staubsauger. Der Staub liegt jetzt schon 10 Zentimeter, du brauchst ihn. Aber du entscheidest dich irgendwie nicht so wirklich, weil es könnte ja Preis werden, es könnte noch der und der ja auch noch.
Ich habe das im Moment, also ich habe ein Handy.
Und du weißt, wenn du das Geld ausgibst, das muss ja auch gut angelegt sein.
Ja, 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 und das ist immer so.
Das ist ja auch immer ein Batzen Geld. Oder nimmst du doch das Billigmodell bei Aldi. Also es ist so,
Also ich habe es im Moment, oder seit einiger Zeit, ich finde, ich bezahle zu viel Geld für meinen Handytarif so und habe dafür zu wenig Datenmengen und also so ein Gedöns so. Und jetzt ab und zu habe ich mal das Gefühl, Mensch, es gibt doch so viel preiswertere Sachen und dann mach das doch und dann guck ich mir diese Listen an und denke, oh, ja, okay, da musst du dich wieder für 2 Jahre binden, dann ist ein Dit, ich will kein neues Handy dazu, dann ist es so. Und das wird mir dann wird mir ganz schwindelig und ganz schwupperig. Und dann habe ich da schon wieder keinen Bock drauf, obwohl ich wahrscheinlich doch 2-3 Euro sparen könnte. Und da kommen wir noch zu etwas, was ich in dem Moment habe, nämlich JOMO. Joy of Missing Out, die Freude, etwas zu verpassen. Dass ich dann auch wirklich sage, scheiß drauf, ich habe das Ding schon seit Jahren, ich bezahle jeden Monat XY, werde das auch noch die nächste Zeit machen, ich habe guten Empfang, also was soll das? Ne? Oder wenn wir manchmal so Einladungen und die sind dann abgesagt oder Veranstaltungen und es hat dann nicht funktioniert, dass wir dann auch sagen, oh wie schön, wir können hier zu Hause sein, können ganz gemütlich und irgendwie Glotz anmachen, keine Ahnung was, müssen nicht raus, wie toll ist das denn? Also auch das, ne? Jomo, Joy of Missing Out.
Jetzt muss man sich natürlich überlegen, wie kommt das eigentlich, dass wir heute mit solchen Sachen zu tun haben. Mhm. Das liegt natürlich am Überangebot. Ja. Wir haben eine Angebotswelle in allem.
Ja.
Ob das nun Unterhaltung, Spaß, Spiel, Lebensmittel, Möbel, Tapeten, wir haben Unmengen an Auswahlmöglichkeiten. Mhm. Unser Internet und unsere Umwelt besteht eigentlich aus Entscheidungshilfen. Dahinter verstecken sich Konsumhilfen.
Mhm.
Und das ist natürlich eine Welt, wenn man das mal wegstreichen würde, dann bliebe nicht so viel übrig, was wir entscheiden müssten. Dann hätten wir wieder das, was eigentlich nur uns Menschen selber betrifft. Und das ist ja schon reichlich genug.
Mhm.
Also allein die Entscheidung, spreche ich mit meinem Partner über dies und das, spreche ich nicht mit ihm, verletze ich ihn. Spreche ich mit meiner Nachbarin über dies oder das oder verletze ich ihn. Gönne ich mir selber eine Auszeit? Arbeite ich sehr viel, weil mir das Spaß macht? Oder mache ich das, weil ich vor der Familie flüchte? Wie entscheide ich das eigentlich? Bin ich streng zu meinen Kindern, weil ich will, dass es ihnen gut geht? Oder bin ich streng zu ihnen, weil ich eigentlich erziehungsfaul bin? Das sind ja eigentlich schon Entscheidungen, die wir treffen müssen für uns selbst, die ja schon groß genug sind. Und jetzt kommt noch dieser Riesenbatzen von diesen anderen Sachen, die wir ständig sehen. Jedes Computerspiel ist auf Entscheidung aufgebaut.
Das ganze Leben ist auch Entscheidung.
Drücke ich oben, drücke ich unten.
Ja.
Und das ist eine solche Flut, dass unsere Gehirne eigentlich im Sekundentakt Entscheidungen treffen.
Ja, und das ist Stress. Das ist Stress.
Purer Stress.
Und das wissen wir einfach auch, dass je mehr Entscheidungen ein Mensch, also zwischen je mehr Optionen er hat bei einer Entscheidung, umso mehr kommt das Gehirn wirklich in Stress. Mhm. Kann man auch messen. Du erinnerst dich natürlich, wir waren in China und wir waren 89, sind da mit der transsibirischen Eisenbahn durch Russland zurückgefahren, durch Sibirien und haben dann
haben
in
wir das nicht schon mal erzählt?
Ja. Haben wir das dann erzählt? Machen wir Wiederholung vertiefen. Ich erzähle es gerne nochmal. Nein.
Und waren dann
im tiefsten Sibirien in Irkutsk und da gab es so eine Art, für Russen damals einen Supermarkt, wo du alles Mögliche einkaufen konntest. Und da gab es wirklich in der Küchenabteilung gab es drei Pfannen, ne? Groß, Mittel, Klein. Es gab drei Töpfe, Groß, Mittel, Klein. Da war nicht viel, da hast du so keine große Auswahl. Und jetzt verstehe ich mich richtig, ich genieße das sehr, mich zwischen Sachen zu entscheiden. Und ich finde auch toll, eine große Auswahl zu haben. Aber diese Mörderauswahl. Und jetzt eben durch diese ganzen Suchmaschinen kannst du ja auch noch international, weltweit kannst du einkaufen, ist egal. Das ist too much, Leute. Und dann ist es wirklich gut zu sagen, so wie bei uns jetzt, wir haben bestimmte Erfahrungen mit bestimmten Marken gemacht und dann kaufen wir eben, wenn was Neues, kennen wir von der Marke, wo wir wissen, das ist wirklich solide und es hält auch die nächsten 30 Jahre.
Ja, wir haben ja früher immer Unmengen an Töpfen und Pfannen verbraten.
Mhm.
Entschuldigt bitte, jetzt haben wir ganz wenig.
Ja.
Wir haben immer noch die Schränke voll,
ja.
Aber eigentlich hat sich das ziemlich reduziert. Das, was wir benutzen, so. Ist übersichtlich.
Oder wir haben früher, weil wir so viel gereist sind, wir haben Unmengen an Koffern und Taschen verschlissen, weil Leute, wir hatten kein Geld. Ne? Wir hatten Studenten und dann so diese Billigsachen. Und wenn du so unterwegs warst wie wir, ja, das war ein Härtetest. Und irgendwann hatten wir so ein bisschen Geld und dann haben wir uns von einer Edelmarke, ein Tüdelchen, die wirklich robust sind und richtig gut sind, haben wir uns davon den Koffer gegönnt und die haben wir heute noch. noch 30, 40 Jahre später, die kannst du heute noch zur Reparatur bringen und die werden repariert und sind immer noch toll.
Und sie und halten wirklich was aus.
So,
aber die haben dann, eben auch Expeditionssachen.
Ja, ja, auch genau.
Expeditionssachen gebastelt.
Aber die Erfahrung musst du vielleicht erstmal machen und ja, zugegebenermaßen, wenn du wenig Geld hast, dann ist es toll, aber dann wirst du trotzdem auf...
Ja, weil man natürlich dann auch irgendwie nicht so langfristig denkt. Mhm. Je länger du lebst, umso mehr merkst du ja, dass Dinge auch für eine gewisse Zeit sind.
Ja.
Das Bewusstsein hast du mit 20 nicht.
Nee.
Du denkst nicht drüber nach, was mit 30 ist oder ob du den Koffer mit 40 schon hast. Weil in deiner Denke ist, bist du mit 40, kippst du schon fast
bist du schon halb tot. Ne?
Also,
du, und ob ich für den Preis für so einen Koffer, da hast du schon ein halbes Flugticket, vielleicht sogar ein ganzes Flugticket zusammen. Dann ist die Frage, Koffer oder Fliegen? Also
bitte.
Keine...
Bis auf, dass du, wenn du es insgesamt siehst, dann weißt du, du hast in den 10 Jahren hast du mehr für die Sachen ausgegeben, als hättest du dir einen diesen Koffer gegönnt. Und den hättest du immer noch. Das sehen wir ja jetzt. Das ist so ein bisschen... Aber das ist so eine Überlegung, das ist schon wieder Luxusdenken. Ne? Das ist Luxusdenken, aber es geht in diese Richtung, eine Sache, die richtig vernünftig hält und nicht diese Wegwerfgeschichte.
Ja.
Die ist zwar in manchen Sachen praktisch und ich finde auch nicht immer, dass man alles aufbewahren sollte, aber es ist, es hat schon was, dass wir eher dazu neigen, neu zu kaufen, als irgendwas nochmal zu reparieren.
Ja, das stimmt.
Ich halte ja was davon.
Ja, sehr.
Ich kann ja sogar noch Strümpfe stopfen.
Ja, ich hätte noch ein paar, der Winter kommt. Aber auch so, und das stimmt, deswegen sagt die Werbung, nee, so Leute in unserem Alter, es ist nicht mehr so richtig interessant. Wenn ich mir überlege, wie lange du immer an einem Handy, bleiben wir mal dabei, ne? Annika bekommt meistens meine Handys, wenn ich sage, so jetzt reicht's und ich muss jetzt ein neues haben, weil der Akku funktioniert nicht mehr oder irgendwas. Und dann sagt Annika, nö, gib mir den mal, bis sie merkt, der Akku funktioniert tatsächlich nicht mehr.
Also ich kann mein Handy nur benutzen, wenn ich es an Strom anschließe.
So, siehst du,
das ist aber dauerhaft an der
Handy. Ich sage, Schatz, es gibt Handys, die kann man kaufen.
Ich bin da nicht verwechseln. Also ich bin da nicht so, dass ich jetzt geizig bin und auf allem beharre. Ich liebe neue Sachen.
So.
Ich kaufe auch gerne ein. Reichlich. Aber bei solchen Sachen, das hängt einfach damit zusammen, dass es mich null interessiert. Das ist ein Gegenstand, den ich benutze und fertig.
Das ist auch kein Prestigeobjekt mehr. Also wenn ich jetzt, es gibt ein neues iPhone 15, da kostet diese Profi-Version, die Max-Version, ich glaube, geht ab 1400 Euro
Leute,
los.
Leute, damit kannst du eine ganze Familie, oder haben manche Leute für eine ganze Familie.
Im Monat.
Im Monat, wie kann das sein? Das ist doch irre.
Ja, ja.
Also
und
das wofür, hat überhaupt kein Verhältnis mehr.
No. Und du kannst damit, früher, weißt du noch, da kommt man so ein bisschen mit angeben, komm, hier, ich hab ein schickes Handy, oh, wie toll, interessiert keine Sau, jeder hat ein Handy. Es ist letztendlich ist es wurscht. Und das ist vielleicht auch tatsächlich, das ist einer der Vorteile, wenn man ein bisschen reifer und so ganz bisschen älter geworden ist. Ich merke das bei mir, dass ich nicht mehr so hinterher bin. So früher war ich dann mal ganz unruhig, bevor ich mir ein neues Objektiv für die Kamera oder irgendwas. Nö, ich kann warten, ich gucke, überlege und irgendwann ja oder auch nicht. Also es beeinflusst, früher war das ständig in meinem Kopf dann drin. Ist nicht mehr so. No.
Also es muss mich wirklich interessieren, das.
Ja.
Ansonsten ist es wirklich eine kümmere ich mich nicht drum.
Ach ja.
Etwas seltsam.
Kommen wir wieder zum Anfang. Ne? Also wir haben ja so mit Denken und Fühlen und es gibt eine Frau, Elisabeth Oberzaucher heißt die. Gott, was ist die? Ich muss mir ja mal gucken. Ist sie Verhaltenstherapeutin oder was ist sie? Ich guck mal eben. Die ist Verhaltensbiologin. Genau, die ist Verhaltensbiologin und die sagt, es gibt kein Denken ohne Fühlen. Alles wird zuerst emotional beurteilt, bevor wir darüber nachdenken.
Das habe ich eben gemeint.
Genau. Entscheidungen entstehen aus dem komplexen Zusammenspiel von Emotionen und Kognition. Wenn diese im Widerspruch stehen, gewinnen oft Gefühle die Überhand, was nicht notwendigerweise zu besseren Entscheidungen führt. Also
nein, das kann auch daneben gehen.
Ne, hör auf dein Bauchgefühl und so.
Ich halte ja viel davon, auch aufs Bauchgefühl zu hören. Aber du musst auch die Fakten kennen. Also du siehst, also deine Freundin kommt und sagt, ich habe deinen Mann oder deine Frau in der Stadt mit sowieso gesehen und die haben sich umarmt. Bei dir rattert alles los, du wirst verrückt, weil das kannst du nicht ertragen. Eifersucht, Eifersucht, Eifersucht. Kommt nach Hause, Streit, Schläge, was weiß ich, keine Ahnung, böses Erwachen, Scheidung. So okay. Richtig, nein, aber so eine richtige Eifersuchtszene beispielsweise. Ja. Oder so richtig, so ein Riesenstreit. Und du glaubst absolut nicht, dass er sagt, ja, aber wieso, das war sowieso, mit der bin ich schon zur Schule gegangen. Da haben wir Sandkasten und umarmen uns grundsätzlich, wenn wir uns sehen. Da geht bei dir dann der Kopf durch. Und zwar weswegen? Na. Da kannst du, weil kein vernünftiges Argument dagegen ankommt, weil du hast Verlustangst. Dahinter steckt die Angst, deinen Partner zu verlieren.
Ja.
Und du willst es nicht. Du liebst ihn. Und die Vorstellung, dass der über jemand anderen herfällt, ist so, dass jedes logische Denken bei dir aufhört. Und du weißt denn, dein Partner ist jemand, der körperbetont ist. Der nimmt auch seine Kumpel in den Arm oder berührt auch die Kinder und so. Der ist einfach, das ist jemand, der keine Scheu hat. Mhm. Und das ist ein körperlich betonter Mensch. Der nimmt dich auch gerne in den Arm und so weiter. Und ist sexuell jetzt, darum geht es überhaupt nicht. Es geht wirklich darum, aber bei dir, aufgrund deiner Geschichte beispielsweise, weil du erlebt hast, wie du mal wirklich betrogen wurdest, ganz bösartig, vielleicht sogar mit deiner besten Freundin oder keine Ahnung, irgendwie sowas bist du aus deiner Warte, schießt du dahin und schon haben diese Gefühle aber auch wirklich die ganze Beziehung in den Hintern getreten. Einfach weil dieses Gefühl, jede Entscheidung und jede vernünftige Denke unmöglich gemacht hat. Und das gilt für vieles.
Sag mal, wollen wir nächste Woche uns mal über Eifersucht unterhalten, wo wir gerade dabei sind? Weil Eifersucht ist ein Gefühl. Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leidenschaft.
Genau.
Das wäre doch was.
Und vor allen Dingen auch Eifersucht nicht nur in Partnerschaften, sondern die Eifersucht auf den besten Freund, weil der die Frau bekommen hat, die du heimlich eigentlich ganz toll fandest. Ja.
Oder auf den Job, die Stellung, die dein Kollege hat. So. Das machen wir mal nächste Woche. Wenn ihr da auch Bock drauf habt, schreibt uns gerne. Ne?
Und der Geschwister?
Und ein spannendes Thema. Weil da geht es um Gefühle. Also da geht es nicht nur, vor allen Dingen, das ist schon eine Emotion. Und da kannst du, wenn jemand krankhaft eifersüchtig ist, das sage ich jetzt ganz bewusst.
Nein. Sondern das ist ja ein Gefühl, was sehr stark im Menschen ist.
Aber es gibt eben auch die krankhafte Form. Und da kannst du noch so kognitiv, also mit tollen Argumenten dagegen angehen. Da wird der oder diejenige sagen, ja, das sagst du nur so, aber.
Papa hat dich immer lieber gehabt als mich.
Genau. Da schnacken wir mal nächste Woche drüber. So, Entscheidung, Mäuschen. Ich entscheide, wir haben jetzt schon über 15 Minuten wieder rum.
Ne? Das gibt doch noch so viel zu sagen.
Und es gibt noch Brötchen.
Oh, lecker.
Ja. Hast du noch was Sinniges zum Abschluss? Das mache ich.
Ich gönne mir den Luxus, meine eigene Meinung zu haben. Besitze genug Arroganz, von meinen Erfahrungen zu profitieren. Ich habe genug Taktlosigkeit, meine Entscheidung allein zu treffen, verfüge über ausreichend Frechheit, meinen eigenen Weg zu gehen. Ich übernehme Verantwortung für alles, was ich sage, aber niemals für das, was andere verstehen oder glauben zu wissen. Das hat jetzt nicht direkt nur was mit Entscheidung zu tun, aber es zeigt so, wie man eigentlich ganz gut zurechtkommt, wenn man sich so ein bisschen emanzipiert, sprich, wenn man so ein bisschen
autark, so
über ja, den so Ding, ist ja. Und sagt, also verdammte Kiste, ich entscheide, was ich will. Also die ganze Familie quakt und sagt, also dieser Pullover, du siehst furchtbar aus. Und der Mann sagt, weiß ich nicht, ist mir völlig egal. Und dein Großer sagt, Mutti, willst du in die Disse? Und die Tochter sagt, das geht ja gar nicht. Und ich weiß nicht, was alles noch. Und du guckst in den Spiegel und sagst, steht mir, ist eine tolle Farbe, irgendwie fühle ich mich wohl. Dann bitte.
So.
Und dann machst du das und dann stehst du auch dazu. Und wenn du morgens zum Frühstück kommst, dann sagst du, Achtung, alle umdrehen, ich habe wieder euren Lieblingspullover an.
Ja.
Steh dazu. Denn es ist deine Entscheidung. Es ist, und man irgendwann muss man auch, und das fand ich irgendwie so gut zu sagen, ich habe einfach die Frechheit, ich gönne mir einfach den Luxus, meine eigene Meinung zu haben, ne? Und ich besitze genug Arroganz, von meinen Erfahrungen zu profitieren.
Wunderbar.
Ich lasse mir nicht die Erfahrung von anderen geben. Und ich habe genügend Takt, Respektlosigkeit. Also ich stehe zu mir selbst, ne? Meine Entscheidung allein zu treffen.
Das packen wir in die Shownotes zum Genießen.
Ja, das fand ich nämlich irgendwie gut. Ich habe keine Ahnung, wer das gesagt hat. Ich habe es im Internet gefunden und fand es irgendwie ziemlich witzig.
Ja gut. Können wir trotzdem dann nehmen und dann schreiben wir Unbekannter unter und dann ist es so. Ja, und falls es jemand, falls jemand weiß, wer das geschrieben hat und gesagt hat,
bitte, sagt uns Bescheid.
Raus damit.
Aber das ist so dieses Gefühl, in einer Welt, in der wir eigentlich wirklich, wie gesagt, sekündlich zum Entscheiden gezwungen werden, oder uns entscheiden müssen und unser Gehirn auf Vollstress läuft, müssen wir ja auch mal ein bisschen dafür sorgen, dass dieser Stress nicht überhand nimmt.
Ja, bitte.
Und es ist ja schon genug, wenn wir unsere Entscheidung treffen müssen. Wir müssen ja teilweise auch noch die Entscheidung für die Familie treffen. Aber verdammte Axt, du kannst doch jetzt nicht noch auch noch die Entscheidung für einen faulen Partner oder, ich habe keine Ahnung, für deine Mutter treffen, nur weil die sagt, ich bin jetzt alt, mach du mal. Und dann hast du nämlich das auch noch alles an der Backe. Das stresst dich irgendwann so weit, dass du sagst, nee, nein.
Ja.
Jeder bitte seine eigenen Entscheidungen. Und man muss auch mit den Konsequenzen dann klarkommen.
So ist es. Das ist ein schönes Schlusswort. So, okay, ihr Süßen, wir naschen noch weiter an unserem Brötchen.
Boah, ich muss unbedingt noch so ein Käsebrot essen.
Kriegst du gleich. Ja, kriegst du gleich.
Ich mag den Feigen und ein bisschen Moos machen.
So, okay.
Das ist echt lecker, Leute. Ja,
also, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Macht's gut.
Noch einen schönen Sonntag.
Jo, tschüss.